Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit
Pferdewissen to go.
Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Wir beschäftigen uns diese Woche mit ganz viel Gras, Gras und nochmal Gras. Helmut ist wieder zu Besuch. Hallo.
Hallo Petra. Hallo Pferdeweidefreunde.
Genau, weil zur Magie gehört natürlich auch dazu, dass unsere Pferde gesund sind, dass sie gutes Futter bekommen, dass es ihnen super geht. Und dazu gehört auch eine schöne Pferdeweide. Und egal, ob du jetzt Stallbesitzer bist oder Einsteller, wir alle haben so einen kleinen Einfluss auch auf die Koppel. Und wir können was tun für die Koppel, wir können was tun für die Weide. Jeder in seinem Rahmen. Deswegen freue ich mich mega, dass wir mit Helmut in unserer Serie einmal durch das Weidejahr gehen, die perfekte Klimaweide. Mehr zu Helmut kriegt ihr auch in den Shownotes. Da packe ich euch die Links rein, wo ihr euch über seine Infomöglichkeiten und sein Portal und seine Fortbildungsmöglichkeiten informieren könnt. Und wir sind aber jetzt im Monat Juli angekommen in unserem Weidejahr und sprechen so ein bisschen. Lass uns mal starten, Helmut, mit den wichtigsten Do's und Don'ts für den Juli. Also, ich habe im Idealfall meine Koppel so ein bisschen in Parzellen eingeteilt, sodass ich auch immer mal einen Koppelteil habe, was nicht befressen wird und eines, was gerade befressen wird. Was kann ich da tun, zum Beispiel mit der nicht befressenen Koppel, um sie zu optimieren für die nächste Fressrunde?
Dazu ist es wichtig, dass du, dass wir ein paar Grundsätzlichkeiten wissen. Ein Gras, wenn das in der Blüte ist oder geblüht hat, endet das Wachstum. Und wenn dieses Gras dann neu wachsen soll, dann muss ich die Altpflanze wegnehmen. Mulchen, mähen oder einfach abschlagen, ja. Dann kann diese Pflanze wieder neu ausschlagen. Der Begriff nennt sich ja schon so, ne? Ausschlagen, ja, ohne dass da jemand verletzt würde. Aber auch diese Maßnahme der Weidepflege ist immer auch, ich nenne das immer so ein bisschen suffisant, die Zeit der Beziehungspflege. Die Gräser, die ich haben will, die ich fördern will, die schneide ich entsprechend etwas höher ab, so dass sie eine Photosynthesefläche nach wie vor behalten und grün bleiben und schnell nachwachsen können. Die Pflanzen, die mir leid sind, zum Beispiel große Ecken mit Klee oder Ampfer oder Hahnenfuß, da mulche ich, mähe ich bodennah, sodass die eben diese Fläche, diese Photosynthesefläche, dieses Grüne, diese Chlorophyllmasse nicht mehr haben. Dementsprechend brauchen die umso länger nachzuwachsen. Und wenn es beispielsweise so ein Wetter wie dieses Jahr ist, wo es relativ viel feucht ist und der Boden auch das Wasser hält, da kann ich da auch gerne noch schon mal nachsehen, auch im Sommer. In den vergangenen Jahren ist es im Sommer dann ausgetrocknet und es machte Nachsaat keinen Sinn. Also hast du Regen in Erwartung und zwar nicht nur so eine Schauer, sondern eine unbeständige Wetterlage, dann kannst du gerne nachsehen, auch im Sommer. Sonst würde ich es eher im Frühjahr oder im Herbst machen. Und so kannst du aber die Pflanzen, die bei dir nicht so beliebt sind, ja, die raus sollen aus dem Bestand, immer ein bisschen kürzer halten als die Pflanzen, die du weiter pushen möchtest, die weiter wachsen sollen. Die gesunden Gräser und Kräuter, die du auf der Weide pflegst und hegst und denen du wirklich weiterhelfen möchtest.
Also wenn, nur damit ich das nochmal für mich verstehe, lass uns das mal ganz konkret angehen. Ich habe jetzt meine Koppel zum Beispiel in 3 Parzellen eingeteilt. Die Pferde fressen gerade auf Parzelle 1, Parzelle 2 und 3 sind noch nicht befressen. Mhm. Dann haben Pferde Parzelle 1 weggefressen. Ich packe sie auf Parzelle 2. Parzelle 3 lasse ich noch in Ruhe, bis die Parzelle 2 abgefressen haben und bei Parzelle 1 sähe ich schon mal nach beispielsweise.
Ja, also folgendes Verfahren, wenn du der Ansicht bist, das Wetter ist so, dass Nachsaat sich lohnt, also von der Niederschlagserwartung, dann kannst du schon 8 Tage bis 10 Tage, bevor die Weide von der Koppel runterkommen, nachsäen. Dann trampeln die Pferde, so ähnlich, als wenn du kennst es vielleicht vom Rasensäen, da walzt man drüber, ja, und diese Walzarbeit machen dann die Pferde mit ihren Hufen. Danach mulchst du da drüber, mähst es ab und dieses Mulchgut deckt dann die jungen, die Samenkörner ab. Und die sorgen dafür, dass es unter dem Mulchgut nicht so schnell trocknet. Das heißt, wenn du auf dem blanken Boden etwas säst, dann ist ja viel schneller ausgetrocknet, wenn die Sonne drauf scheint.
Absolut.
Und genau das kannst du über ein, ja, eine dünne Schicht, ja, wenn du so eine Matratze dann hast, dann
schwierig. Dann
muss man ein bisschen wegräumen, ne, dass die jungen Pflanzen auch Chance haben, drüber zu kommen. Es ist aber oft ja so, dass diese Kotstellen, diese Geilstellen, wie sie offiziell heißen, ja, wenn du die gemulcht hast und du hast da wirklich eine dicke Matratze, dann ist ja nebendran meistens weniger. Also da gibt es ja die Stellen, die besonders tief abgefressen werden. Und dann kann man dann ein bisschen verteilen darüber, dass auf der einen Stelle nicht so eine Matratze herrscht und auf der anderen Stelle gar nichts. Ne?
Super, und die Pferde fressen gemütlich auf Parzelle 2, dann kann Parzelle 1 nachwachsen und dann schiebe ich sie rüber auf Parzelle 3 und kann bei Parzelle 2 das gleiche Prozedere machen.
Genau, das ist so ein fortlaufender Prozess bis im Herbst.
Ja, dieses Jahr sind meine ja deutlich später auf die Weide gekommen als geplant, weil es so viel geregnet hat. Und alles so matschig war. Mal schauen, ob sie es noch schaffen, Parzelle 1 schnell abzufressen. Ja. Okay, das heißt, da kann ich so ein bisschen dran arbeiten. Ich habe meine Koppel eingeteilt. Ich kann schauen, dass ich sie der Reihe nach abfressen lasse und schon so ein bisschen nacharbeite. Gibt es noch Do's und Don'ts, die du für den Juli unbedingt ansagst als Weideexperte?
Also grundsätzlich ist es so, wenn die Pflanze in der Blüte ist und nach der Blüte aussamt, dann ist die Pflanze totreif. Und tot bedeutet immer der Beginn von Verfall in der Natur. Das ist uns nicht fremd, ist auf der Weide ganz genauso. Dann kommen Pilze, Bakterien, je nachdem, was bei jeweiliger Wetterlage am besten zurechtkommt. Und bedienen sich an diesem Altmaterial. Ne? Und in dem Moment ist dann aber auch Zeit, sich davon zu verabschieden. Das ist deshalb auch der Grundsatz mit dem Mulchen, mit dem Mähen generell. Und wenn wir dann in der Lage ja sind, dass wir den Bestand so viel Weide haben, dass wir dann im Juli, Mitte Juli oder so eine Erstbeweidung vornehmen wollen, dann ist das meistens schon ein Grasfriedhof.
Macht das also. Das heißt, dann würdest du eher sagen, okay, wenn ich so viel Koppel habe und später angefangen habe, weil ich habe das bei sehr vielen mitbekommen, viele haben ihre Pferde dieses Jahr später auf die Koppeln geschickt, ja. Wegen dem ganzen Regen. Wenn jetzt also so ein nasses Jahr ist wie 2024, würdest du dann sagen, okay, also dann lieber abmähen, ein bisschen abtragen und schon mal aussäen und die nächste Runde starten lassen, statt die Pferde dann noch drauf zu schicken?
Ja, zum einen, in dem Moment, wo es abgestorben ist, wächst ja da nichts mehr. Da werden noch ein paar junge Samen, die heruntergefallen sind, neu ausschlagen, meistens vom Fuchsschwanz. So, und wenn du die Pferde da drauf tust, dann gehen die natürlich diese Jungpflanzen pitchen. So, und dafür stecken die Nase unten rein in das Altgras, was ja im Gammelprozess drin ist, ja, naturgemäß. Also ist ja nichts Falsches dran. Nur jetzt frage ich dich, welche Auswirkungen hat das wohl auf den Atemtrakt der Pferde? Ne?
Da haben wir schon mal, im Mai oder so drüber gesprochen, gell? Dass dann einfach Schimmel dabei ist und Pilze und das wiederum den Husten befördern kann, ja.
Das ist also ein Punkt, den man auf jeden Fall ausschließen sollte. Jetzt, wo ja das Heu noch nicht, in weiten Teilen noch nicht gemacht ist in Deutschland. Ja, es gibt Ecken, die hatten Glück. Die hatten 3, 4, 5 trockene Tage, aber das war weitaus die geringsten Flächen. Bis in der Schweiz, in Österreich gewesen, die haben die gleichen Probleme. Also, wenn wir jetzt da noch kein Heu gemacht haben, da kann man ja auch eine Ecke noch mit ins Heu tun. Mhm. Wenn die wirklich zu viel ist, dann, man darf es ja nutzen.
Absolut. Das bringt mich auch zur nächsten Frage. Nicht jeder macht sein Heu selber, klar. Aber für die im Juli, die ihr Heu selber machen, wäre jetzt spätestens der Zeitpunkt, um loszulegen, ne?
Soweit die Theorie, ja.
Ja, die Natur macht ein bisschen, was sie will. Aber da hast du uns auch einen heißen Tipp mitgebracht für den Juli oder für das Heumachen, sagen wir so rum. Du hast es schon geschrieben, wir haben vorher kurz drüber gesprochen und Achtung, wirklich gut zuhören. Dieses Jahr breitet sich eine Pflanze besonders aus, die wir nicht haben wollen im Pferdefutter. Magst du ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, die feuchte klimatische Umgebung, die fördert jetzt wieder die Ausbreitung von Sumpfschachtelhalm.
Den wollen wir nicht, weil...
Sumpfschachtelhalm hat einen Verwandten, das Ackerschachtelhalm. Aber in der Regel wächst das Ackerschachtelhalm eher in trockeneren Bereichen auch. Ja. Aber die Sumpfschachtelhalm, wenn irgendwo aus einer nassen Fläche herauswächst, dieses Sumpfschachtelhalm ist deshalb so schwer zu handeln, weil es über unterirdische Rhizome viel wächst. Natürlich bildet das auch Samenkörper aus. Aber im Wesentlichen hat es sich jetzt gerade im Frühjahr verbreitet über unterirdische Seitentriebe, die bis zu 20 Zentimeter tief wachsen. Ja, das ist nicht mal so, wie man normal die Rhizome kennt, diese Seitentriebe, die so knapp unter der Oberfläche wachsen. Da kann man ja quasi mit einem Karst kann man die wegziehen. Ja, aber hier, also zum einen, es ist giftig, weil es partiell in großen Mengen auftreten kann. Das sind manchmal, wenn das auftritt und sich breit macht, dann hast du plötzlich Flächen von 10, 20, 100 Quadratmetern, die auf einmal dicht voll sind. Und wie gesagt, zum Beispiel die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, so, dass also wenn du über mehrere Wochen da so ein Heu fütterst mit 20%, dass die Pferde dann sterben.
Das ist wirklich, wirklich krass. Ja. So, also muss eigentlich jeder, der jetzt Heu macht, seine Pflanzenerkennungs-App nehmen und mal über seine Koppel laufen, beziehungsweise Fotos angucken und schauen, habe ich da Sumpfschachtelhalm und den entsprechend entfernen, bevor er Heu macht?
Es ist so, das wird natürlich nach dem Heu nachwachsen. Ist aber kein Thema. Weil die Bekämpfungsmöglichkeit, die wir haben, wenn wir jetzt nicht auf den chemischen Pflanzenschutz zurückgreifen wollen und was ich gerade in gewässernahen Bereichen absolut ablehne, ja, wenn wir, ja. Weil das kommt ja aus den Gewässern raus, aus irgendwelchen Feuchtgebieten und so. Und wenn wir jetzt da anfangen rumzuspritzen, dann ist das ja ruckzuck im Grundwasser und dann trinken wir es selber. Und das, was wir da machen können, ist schlicht und ergreifend mit einem Untergrundlockerer arbeiten. Ein Untergrundlockerer ist so ein großer Zinken, der 60, 80 bis einen Meter tief, wo man da durchziehen kann. Aber da kommt dann auch gleich schon die erste Gefahr. Da kann man natürlich auch so Drainagesysteme, also Entwässerungssysteme mit aufreißen. Ne?
Und das ist ja, die sind ja immer in so einer Tiefe.
Und deshalb macht das Sinn, immer vom gewässerseitig das in die Fläche reinzuziehen. Dann hat man schon mal so eine Art Abfluss, wo das Wasser ablaufen kann. Und man zerreißt auch die Rhizome, die unterirdischen. Ne? Und dadurch okay. kann man schon stark zurückdrängen. Allerdings braucht es dafür einfach Trockenheit.
Also Schritt 1 ist quasi, dass ich, bevor ich mein Heu mache, schaue, ob ich diesen Sumpfschachtelhalm habe und im Zweifelsfall vorher entferne. Schritt 2 ist, dass ich dafür sorge, dass er möglichst nicht wiederkommen kann, nachdem ich mein Heu gemacht habe. Und Schritt 3 für alle die ihr Heu nicht selber machen und dann irgendwann Juli, Anfang August ihr Heu bekommen von ihrem Heulieferanten, kann ich das im Heu erkennen?
Eindeutig. Es hat, es ist kein Süßgras. Unsere Nutzgräser sind ja Süßgräser. Es ist ein Sauergras. und es hat eine kantige Form. Und im Stängelbereich erkennt man auch, warum es seinen Namen trägt. Sieht aus, als wenn es in Schachteln zusammengestochen wäre. Man erkennt die Schachteln ganz deutlich. Und also ich kann nur vorschlagen, dass jeder sich da Bilder anguckt davon, weil es fällt jedem auch dann direkt ins Auge.
Hast du da vielleicht sogar ein Foto für uns, das ich einbauen kann? Weil ihr Lieben, die ihr es noch nicht wisst, schaut gerne mal in die Shownotes. Wir bieten euch ja auch immer ein PDF mit den wichtigsten Do's und Don'ts durch das Weidejahr an, das ich jeden Monat ergänze, bis unser Jahr voll ist. Und da könnte ich natürlich sehr gut ein Foto von in natura und ein Foto von getrocknet im Heu, so sieht's aus, beifügen, dass man das wirklich easy peasy erkennen kann, weil man muss es ja dann wahrscheinlich auch vom Ackerschachtelhalm unterscheiden können, der vermutlich auch ein bisschen geschachtelt ist.
Ja, also ich kann dir gerne ein Foto zur Verfügung stellen. Allerdings im Heu habe ich das Zeug nicht, also deshalb kann ich dir da auch, sonst mache ich da kein Heu, ja, also... Da musst du auf eine andere Quelle zurückgreifen, aber.
Finde ich. Ich werde suchen. Ich werde suchen. Ja, sehr gut. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall drauf achten. Wollen wir noch beim Thema Heu bleiben? Das wissen ja vielleicht auch nicht viele. Wenn ich jetzt Heu frisch gemacht habe, ich habe es gewendet, ich habe es gepresst, es ist getrocknet, es liegt rum, dann darf ich das ja nicht gleich verfüttern. Ne? Das muss ja ein bisschen liegen. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen? A, warum muss es liegen? Weil ich finde immer, wenn man ein Warum hat, dann merkt man sich das Wie leichter. Und B, hast du so ein paar Zahlen, so lass es 4 Wochen liegen. Also das ist so die Zahl, die ich weiß, locker 4 Wochen liegen lassen. Aber vielleicht hast du da auch andere Ideen dazu.
Also das Gras muss ausschwitzen. Das Gras lebt noch. Und dieser Organismus, der stirbt dann in den Herbst hinein noch aus, und dann wird noch Wasser freigesetzt, und dann nennt man Ausschwitzen. Wenn wir das Heu mähen heute, dann heißt das nicht, dass es in dem Moment gleich tot ist. Das atmet weiter. Ab 50%, ab 40% Wassergehalt wird das marginal. Und dann kann man wirklich von einem Schwitzen sprechen, ja. Wir wollen im Gras nicht mehr wie 15% Wasser haben. Und wenn wir weniger haben, umso besser. Kann aber sein, wenn junges Gras da ist, dass er noch wieder eine leicht hygroskopische Wirkung hat und dann nochmal kurz Wasser anzieht, bevor das es dann wieder abgibt. Das führt dann dazu, dass auf dem Kern vom Gras braune Stellen drin sind oder so. Da wir im Pferdebereich ja eher mit älterem Heu arbeiten, im günstigsten Falle, je älter ein Heu ist, umso weniger lang muss es ausschwitzen. Also bei dem jungen Gras kann man locker mal mindestens 8 Wochen empfehlen. Bei einem Gras Anfang Juli reichen auch 6 Wochen. Das hat dann andere Qualitätsmängel, aber die lassen sich durch das Ausschwitzen nicht beseitigen.
Da, was ich auch spannend fand, habe ich selber bei uns jetzt nicht erlebt, weil wir es netterweise erst bekommen, wenn es schon sozusagen ein bisschen abgelagert ist von unserem Heulieferanten, aber das kann ja auch, meine ich, sogar Wärme entwickeln dabei, so dass man auch bei frischem Heu immer die Ballen checken muss, dass da nicht zur Wärme- und Hitzeentwicklung im Ballen kommen kann, ne? Das wissen viele, glaube ich, auch nicht.
Wer viel Heu macht, der sollte ein Feuchtigkeitsmessgerät haben. Also ich habe es eben schon mal gesagt, so 15% sollte so die Obergrenze sein. Passiert dann schon mal, dass 16,5% sind. Ab 17 wird es schwierig. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich Kind war, da kam früher im September herum die Feuerwehr rund und ist auf alle Höfe und hat da Temperaturmessungen vorgenommen. Damals gab es die einfachen digitalen Temperaturmesser noch nicht und Feuchtigkeitsmesser, wie es die heute gibt. Ja, mit einer langen Lanze wurde reingesteckt und dann wurde die Temperatur gemessen. dann war in Ordnung oder der Heustall musste abgeräumt werden. Ja, also je nachdem. Ich selber habe bei Brandfällen mitgeholfen, wo das Heu zu warm war und sich selbst entzündet hat. Also genau. Heu braucht dafür keine 100 Grad, um sich selbst zu entzünden. Macht das schon. Und das ist also ein Punkt, den ich doch jedem ersparen möchte.
Absolut, da war ich echt erstaunt, als ich das erste Mal gehört habe und bin sehr, sehr froh, dass den Part quasi mein Lieferant übernimmt und ich nicht mit meinem Thermometer alle 4 Stunden in die Scheune rennen muss, wenn ich frisches Heu kriege, weil der schon so ein bisschen abgelagert ist und dieses Hitzethema schon so ein bisschen durch ist, Gott sei Dank. Weil das ist schon was, wo man wirklich drauf achten muss, ne? Gibt's denn noch irgendwas für den Juli, wo du sagst, das müssen wir dringend noch besprechen, das muss man dringend noch wissen, oder haben wir den Juli ganz gut abgerundet?
Also wenn wir jetzt am Heu dran sind, jetzt haben wir aktuell ein Jahr, wo es nicht so trocken ist. In den trockenen Jahren muss man eher ein bisschen auf die Staubeinwirkung, Verschmutzung achten. Da muss man in den nassen Jahren auch, wenn ein Traktor Spuren gefahren hat. Aber noch viel mehr muss man ein bisschen auf die Mikrobiologie achten in so einem nassen Jahr wie dieses Jahr. Und Mikrobiologie heißt Bakterien, Pilze und so weiter und so fort. Alles, was so dann in der Winterfütterung unsere Pferde belasten könnte. Und da gibt's Untersuchungen. Ich weiß, wenn jetzt einer nur ein Pferd hat, dann ist das schon ziemlich teuer, so eine Untersuchung zu machen. Aber ein guter Tierarzt ist mit Sicherheit teurer.
Ja, also ich habe auch die Lufa, nennen wir sie beim Namen, auf mein Heu gucken lassen, nachdem wir eingezogen waren im Herbst. Und ich werde das auch dieses Jahr wieder tun, weil ich dann ja vorbeugend basteln kann, wenn irgendwas sein sollte. Der Tierarzt, der den Husten behandelt, der ist deutlich teurer.
Ja. Und vor allem.
Also heiße Empfehlung, absolut. Ist auch hochspannend zu sehen, hey, man kann ja verschiedene Werte checken lassen, auch den Nährwert zum Beispiel oder den Fruktangehalt und solche Sachen. Das wird dann natürlich entsprechend teurer, je mehr man ankreuzt auf dieser schönen Liste. Aber ist auch total spannend, da mal die Werte von dem Heu zu sehen, um so ein bisschen einschätzen zu können, fütter ich noch was anderes zu, mische ich es vielleicht und so weiter und so fort.
Also das Erste, was man dann gucken kann, ist ja schon mal das Fazit von der Lufa oder dem anderen möglichen anderen Labor. Ist es zur Verfütterung geeignet? Wenn man dann nähere Informationen haben will, braucht man oft auch Fachleute dazu. Ich kriege die oft genug vorgelegt, wenn Unklarheiten sind, wenn ich dann zur Beratung da bin oder mich rufen Leute an, also geht aber auch der Tierarzt. Müsste das eigentlich auch können. Ja. Es gibt in der Mikrobiologie die Unterschiede zwischen den Lagerschädlingen. Da hatte ich jetzt zum Beispiel in meinem Lager auch einen Schaden drin. Und das Top-Heu, was reingekommen ist, erstklassig. Alle Werte, aber die wird getrennt dann in 2 Blöcken von der Analyse. Ist im Prinzip das, was du mit reinfährst in dein Futterlager und dann das, was im Futterlager entstehen kann durch einen Fehler. Ne? Und das sind einfach interessante Sachen. Wenn du im Herbst einen Test machst, kann das sein, dass der Frühjahr schon nicht mehr stimmt, weil du im Herbst ja nur das testen kannst, was du reinfährst. Ne? Und im Winter über können mikrobiologische Prozesse, wie in dem Falle bei mir, einfach passieren.
Und könntest du zurückverfolgen, warum das passiert ist?
Ja, ich hatte noch ein bisschen altes Heu da liegen, was ich nicht verkaufen konnte. Es war ein Überangebot letztes Jahr. Und von diesem alten Heu, da hat der Wind drauf gestanden und dann hat der das über die Halle verteilt. Ne? Das muss auch. Ach, Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Gut, du kannst das abdecken, aber Heu lebt ja auch. Ne? Und ganz abdecken kann man es deswegen ja nie. Ne?
Spannend, ja. Ja, ich hatte gute Werte. Ich hatte Glück mit meinem Heu. Ich hoffe, dass es das, was dann im August kommt, wieder gut ist. Fände ich super. Werden wir sehen. Werde ich auch wieder die Lufa beauftragen, was dann so kommt. Denn ja, muss man einfach gucken, was das Jahr einem bringt. Ne? Das ist einfach jedes Jahr anders. Ich habe aber von vielen gehört, dass das Heu oft, also dieses Jahr, also das Heu so vom letzten Jahr sozusagen, das ja dieses Jahr über den Winter verfüttert wurde, dass da überall doch ganz schön hohe Keimbelastung in vielen Analysen war. Und bin sehr gespannt, wie es nächstes Jahr dann sein wird, weil dieses Jahr kenne ich auch sehr viele mit Hustenpferden. Und da ist ja durchaus ein Zusammenhang da. Hm. Werden wir sehen. Auf jeden Fall gibt es jetzt ein paar To-Dos. Ne? Koppelpflege, Nachsäen, Sumpfschachtelhalm checken und auch die Pflanzen- und Naturwelt basierend auf den Wetterbedingungen des aktuellen Jahres ein bisschen anschauen und nicht nur nach Lehrbuch gucken. Ne? Was sagt die Wissenschaft, was sagt das Lehrbuch, macht die Natur mit dieser oder jener Pflanze? Weil wenn es heißer ist, wenn es nasser ist, verändern sich ja Dinge, ne?
Ganz genau. Wir kommen nicht umhin, ein eigenes Gefühl für unsere Weide zu entwickeln und auch ein eigenes Gefühl für das Zusammenwirken der Pferde auf unserer Weide. Ne? Es sind unsere Pferde, unsere Weide, unsere Verantwortung.
Was für ein Schlusswort für diesen Podcast. Dann wünschen wir euch ganz viel Spaß damit. Seht es positiv als Chance und Herausforderung und nicht als Druck. Und ja, wir wünschen euch eine Woche voller Magie und krault wie immer eure Pferde dick und fett das Fell von uns.